Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei 40 und fabelhaft, Ticino Edition. Wir sind hier mitten auf dem Lago Maggiore und zwar in der Nähe von Ascona und Locarno auf der Isola di Brissago. Ein wunderschönes Naturspektakel, ein botanischer Garten, freie Luft sozusagen. Nicht ganz frei gewachsen, aber angepflanzt von einer sehr interessanten Frau. Und ich komme jedes Jahr hierher. Auch einer meiner Hunde liegt hier mit der Asche begraben. Und dementsprechend bin ich immer wieder hier und genieße diesen Ort und diese Magie, die einfach unvergleichlich ist. Also wie könnte ich es anders, als an dieser Stelle etwas aufzunehmen? Und zwar habt ihr den Titel gesehen, es geht heute um Eifersucht. Und es ist total spannend, dass dieses Thema aufkommt, denn das ist ein Thema, was mich in meinem Alltag eigentlich gar nicht mehr begleitet. Doch bin ich aber sehr stark darauf angesprochen worden, weil ich ja mit dem Papa meiner Tochter im Urlaub bin. Und die sind irgendwo da hinten und sind am Baden. Und wir sind ja nicht zusammen. Das heißt, wir leben dieses Leben irgendwie als Familie. Das heißt, wir sind doch zusammen. Wir leben also in so einer Art Familienstruktur. Er hat seine Wohnung, ich habe meine Wohnung und wir sind frei. Und wir leben so, weil wir das für unsere Tochter so gewählt haben. Nach der Trennung und nach diesem ganzen Drama, das habt ihr ja in einem anderen Podcast gehört, haben wir uns irgendwann dazu entschieden, dass wir nicht möchten, dass unser Kind 50-50 aufwächst. Weil das auch bedeutet, dass ich 50% meine Tochter nicht sehen kann und er auch nicht. Oder dass wir Urlaubserfahrungen haben und wir sind aber gegenseitig, ne, können wir uns nicht begleiten dabei. Also haben wir uns für diese Form entschieden. Das ist eine Form, die sehr viel Hingabe braucht, sehr viel Begleitung braucht und auch sehr viel Bereitschaft braucht von beiden Seiten, aus den Strukturen auszusteigen, aus den Verletzungen auszusteigen, aus der Wut auszusteigen, um immer wieder an einen Punkt zu kommen, sich zu reflektieren oder sich zu erinnern, warum sind wir nochmal hier, was wollen wir hier eigentlich genau? Ah, stimmt, wir wollen Familie sein. Okay, dann sind wir auch bereit, was dafür zu tun. Trotzdem ist es so, dass dieses Thema, was ich da sozusagen so mit so einer Leichtigkeit verkündet habe, da draußen Fragen aufwirft. Nämlich kommen die Frauen auf mich zu, sowohl jetzt natürlich auch bei Instagram, wie aber auch in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld oder in den Coachings, wo sich die Frage stellt, habt ihr denn nie Eifersucht gehabt? Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte darüber sprechen und ich schmeiße die These einfach so in den Raum. Ich war unfassbar eifersüchtig, bis ich ungefähr 30 Jahre alt war. Und seitdem bin ich gar nicht mehr eifersüchtig. Da hat sich ein unglaublicher Shift getan, Leute, die mich von früher gekannt haben, die sind manchmal so, okay, was ist eigentlich passiert? Und ich möchte das Thema heute so ein bisschen beleuchten, besonders weil ich auch ganz oft im Zuge meiner Arbeit oder auch die Arbeit mit Frauen immer wieder Geschichten höre, die haarsträubend sind, die es mir unglaublich schwer machen zuzuhören, weil ich immer wieder sehe, wie die Frauen so sich selber so am Schlawittchen irgendwo an den Galgen hängen, weil sie sich mit Männern auseinandersetzen, die sie wirklich aufs Niederträchtigste behandeln und trotzdem immer bei den Männern bleiben und an ihrer eigenen Eifersucht komplett zugrunde gehen. Und es ist mir total wichtig, heute mal zu beleuchten, warum das so ist. Und nicht, weil ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe, das sage ich immer wieder, sondern weil ich euch erzählen möchte, wie ich damit umgegangen bin oder was ich zum Thema Eifersucht verstanden habe. Wie bereits gesagt, war ich unheimlich eifersüchtig. Ich habe meinen Partnern bis 30 sicher das Leben schwer gemacht. Ich war sehr kontrolliert, beziehungsweise sehr kontrollsüchtig. Ich musste immer wieder wissen, ob da Kontakt ist, ob da jemand geschrieben hat oder worüber man da gesprochen hat. Denn wenn das nicht so gewesen wäre, dann, also mir war es lieber, ich wusste alles, als dass ich gar nichts gewusst hätte. Das heißt, ich war die ganze Zeit so am, wie komme ich an Informationen ran? Wie kann ich was rausfinden? Und das hat mein Leben total stressig gemacht, weil ich die ganze Zeit irgendwo um die Ecke irgendwas vermutet habe. Aber warum tun wir das? Wir tun das aus einem ganz tiefen Bedürfnis nach Sicherheit. Wir haben irgendwo mal im Leben verstanden oder gelernt, dass die Liebe uns nicht sicher ist, dass das Leben in Beziehungen oder in Verbindungen mit anderen Menschen nicht sicher ist. Und die menschliche Seele oder das menschliche Ego handelt das mit Tools, zum Beispiel mit Eifersucht. Und die Eifersucht ist eine extrem destruktive Energie, nicht nur im Außen, also mit deinen Partnern oder mit deinem Umfeld, sondern auch gegen dich selber gerichtet. Denn es frisst sich total in deinen Organismus rein, in deine Gedanken rein, von morgens bis abends. Es raubt dir jeglichen Schlaf, es raubt dir jegliche Kraft, dich auf gute Dinge zu fokussieren. Also es ist schon ein bisschen eine kleine Krankheit. Das muss man echt mal sagen. Es ist wirklich etwas ganz Fieses. Das kann ich sagen, weil ich daran selber viele Jahre gelitten habe. Aber ich habe daran gelitten, weil ich dachte, je mehr Kontrolle ich ausübe, desto leichter wird es mir fallen oder desto leichter wird es sein, diesen Menschen oder diesen Mann zu handeln oder zu kontrollieren. Ich kann ihn dann an mich ranbinden. Denn je mehr ich weiß, desto weniger wird er irgendwo eine Chance haben, irgendwo mir fremd zu gehen oder einen Fehler zu machen. Und was ist natürlich passiert in so einer destruktiven Beziehung wird genau das passieren. Je mehr ich Angst davor habe, dass der Mann mich betrügt, desto mehr wird das wahrscheinlich irgendwann tun. Ist mir mehrfach passiert. Und zwar immer lustigerweise dann, wenn ich es am wenigsten erwartet habe. Und ich möchte damit sagen, dass egal wie viel du denkst, du kannst es kontrollieren. Sollte der Mann dich betrügen wollen, wird das tun. Und wenn es nur in der Mittagspause ist, du wirst es nicht rausfinden. Das ist immer noch etwas, was wir bis ins Innerste verstehen müssen. Wir können Menschen nicht kontrollieren, niemanden. Ich kann knapp mein Kind bis zu einem gewissen Alter kontrollieren. Aber eine gesunde Beziehung wächst und basiert auf Vertrauen und auf Verständnis für den anderen und nicht auf Kontrolle. Trotzdem war es für mich irgendwann so weit, dass ich mich der Sache annehmen musste. Ich musste irgendwann verstehen, was tue ich denn da eigentlich ganz genau, denn ich richte es gegen mich. Und falls du auch dieses Gefühl von Eifersucht kennst, ich bin damit aufgewacht morgens und ich bin damit schlafen gegangen. Und egal wie toll die Momente waren oder egal wie schön das Leben gerade irgendwie war, ich habe immer hinter jeder Ecke irgendwo etwas vermutet, was jetzt in die Hose gehen könnte. Also irgendwo jemand, der Kontakt aufnimmt oder jemand, der, muss ich dazu sagen, ich hatte auch immer sehr schöne Männer und ich mit dem einen habe ich viele Jahre Salsa getanzt und da war also auch immer diese Angst, oh, was passiert jetzt, wenn er mit jemand anderem tanzt. Tanzen ist immer noch so der Anfang von Leidenschaft. Was passiert, wenn er mit jemand anderem tanzt, dass er dann mit irgendeiner in die Kiste steigt oder so. Das war für mich, das war verrückt. Ich bin daran wirklich ein bisschen zugrunde gegangen. Und als ich dann nach Berlin ausgewandert bin, habe ich für mich wie so eine Art Eingebung gehabt, dass ich gecheckt habe, so geht's nicht weiter. Es kann so nicht weitergehen. Denn ich suche mir immer den Prototypen Mann aus, der mich genau in diesen Gedankengängen bestärkt oder gibt mir immer wieder die Möglichkeit, in diese destruktiven Gedankengänge einzusteigen. Und dann habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, warum ist das so? Was gibt mir das denn? Ich habe festgestellt, und du darfst das jetzt vielleicht, wenn ich dir das erzähle, auch mal prüfen, wie das bei dir ist, falls du auch ein Eifersuchtsthema hattest oder hast. Ich habe festgestellt, dass auf irgendeine verrückte Art und Weise die Eifersucht in mir ein Lebensgefühl auslöst. Das hat mich irgendwie lebendig fühlen lassen. In dem Moment, wo irgendeine Frau auf dem Parkett stand, die jetzt irgendwie meinem Freund hätte gefährlich werden können oder mir hätte gefährlich werden können, wurde das Ganze irgendwie total spannend und irgendwie war das Leiden auch schön. Das war irgendwie, weiß ich nicht, das war so aufregend. Und das war auch ein Gedanke, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich diesen Gedanken akzeptieren konnte, dass ich vielleicht süchtig nach dem Schmerz bin oder süchtig nach dem Schmerz war. Denn es hat sich irgendwie gut angefühlt. Es war irgendwie spannend. Du musst dir vorstellen, es war wie so ins Casino gehen. Passiert jetzt was? Passiert jetzt nichts? Verliert man, gewinnt man. Und das sind so die ersten Gedankengänge, die man dann hat, um wirklich einzutauchen in diese Überlegung, was ist eigentlich los mit mir, dass ich das brauche? Oder dass ich immer wieder solche Männer anziehe? Warum suche ich mir immer wieder Männer, die mich darin bestärken, dass sie mich betrügen, dass sie mir davonlaufen, dass es nicht klappt? Oder dass es so einen Moment gibt von, ich will ihn unbedingt haben und dann läuft er mir davon. Es liegt leider nur an uns. Ich würde dir so gerne was anderes erzählen. Es ist leider die absolute Königsdisziplin, an den Punkt zu kommen, wo du anerkennen und verstehen musst, egal was passiert, egal wie oft du betrogen wirst, egal was da für ein Kaliber Mann bei dir auf dem Parkett steht und dir das Leben schwer macht, es liegt nur an uns. Denn, und es ist ganz wichtig zu verstehen, all diese Männer, die wir in unserem Leben hatten, die dysfunktional für uns waren, Die haben uns gemeinsam. Denn wir suchen sie aus, wir haben sie in unser Leben gezogen, weil wir es spannend finden. Wir finden es ganz toll, solche aufregenden Momente zu haben und in so ein Leiden einzusteigen. Und das tun wir, weil wir irgendwo in unserem Leben, das kann in der Kindheit sein oder sonst wo, mal verstanden haben, für die wahre Liebe muss ich kämpfen. Also wenn ich glaube ja als Kind, wen auch immer, sagen wir jetzt mal Mutter oder Vater, ich liebe die, bedingungslos. Aber die Eltern-Kind-Beziehung ist dysfunktional und die Eltern geben vielleicht nicht die Liebe, die sie hätten geben sollen. Und wir lernen, wir müssen für Liebe arbeiten. Wir müssen für Liebe gut genug sein, wir müssen kämpfen für die Liebe, wir müssen uns bemühen, wir müssen Noten schreiben, müssen irgendwas tun. Und in dem Moment, wo wir das glauben, verknüpfen wir die Ideologie von die große Liebe, diese wahrhaftige, unkonditionierte Liebe ist verbunden mit Kampf. Mir ganz wichtig, dass du hier hinhörst. Die unkonditionierte, wahre Liebe ist verbunden mit Kampf. Und wenn wir diesen Glaubenssatz irgendwo verinnerlicht haben in unserem Leben, dann schwöre ich dir, wirst du das immer so suchen in deinen Beziehungen. Deine Beziehung wird immer dein Kampf, es wird immer um Kampf gehen, es wird immer darum gehen, dass du was tun musst, dass du gut genug sein musst, du willst abnehmen, du brauchst Extensions, du musst dir schöne Wimpern kleben, dann brauchst du das Parfum oder du musst dir vielleicht diese neue Hose kaufen oder du musst jetzt Fitness machen oder. Es wird immer darum gehen, dass der Mann, der dich wahrhaftig liebt, nur dann kommt, wenn du um ihn kämpfen musst. Und wenn dir das passiert im Leben, da musst du ganz schnell, ganz dringend, und ich sag dir gleich, warum dringend, an einen Punkt kommen, wo dir klar wird, dass du etwas Dysfunktionales erschaffst, weil du es irgendwo mal ungerechterweise so gelernt hast. Irgendwo gab es diese Situation in deinem Leben, für die du bitte gar nichts kannst. Wir können nichts dafür. Ne? Wenn wir das zu Hause gelernt haben, unsere Eltern können auch nichts dafür. Die wussten es nämlich nicht besser. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es wie ein Bug ist in einem Computer. Dein Betriebssystem läuft mit einem Fehlprogramm. Und wenn unser Computer kaputt ist oder ein Bug hat oder sonst irgendwas und ein Virus drin hat, ja, dann holen wir uns ein neues Update, dann ist die Nummer wieder gut. Das Gleiche müssen wir auch mit unserer Seele tun oder mit unserem Verstand tun oder mit unserem Gehirn tun, denn dort haben wir irgendwo mal etwas verknüpft, weil wir daran geglaubt haben, dass es wirklich so ist. Meine liebe Freundin, du verlierst deine Lebenszeit. Ich bin selber einmal einer narzisstischen Verbindung entkommen. Relativ zügig. Und ich bin Gott sei Dank an diesem Punkt schon sehr, sehr aufgeräumt gewesen, dass ich ganz zügig verstanden habe, dass diese Verbindung mir gar nicht gut tut und ich so schnell wie möglich da raus muss. Und meine Coach, die mich schon seit 2 Jahren begleitet, die hat zu mir gesagt, die ist spezialisiert auch auf dysfunktionale Beziehungen und die hat mir mitgeteilt, also die ist spezialisiert auf dysfunktionale Beziehungen und ich wusste das aber nicht von ihr, weil ich sie wegen was anderem gebucht habe. Und dann sagt sie, weißt du eigentlich, was für ein Glück du hast, dass du der Nummer am Karren gesprungen bist? Denn du verlierst wahnsinnig Lebenszeit an solche Menschen. Und ich habe im Umfeld immer wieder Menschen getroffen oder Frauen getroffen, die an sich an solche Narzissten vergeben haben und über Jahre hinweg gelitten haben und jahrelang nicht rausgekommen sind. Und du verlierst deine kostbare Zeit. Also was können wir tun, um auszusteigen? Was können wir tun, um zu verstehen, dass diese Eifersucht, ne, erstes Mal, woher kommt sie? Warum ist sie überhaupt da und was will sie mir erzählen? Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wie können wir aussteigen? Die Eifersucht kommt immer auf dich zu und sagt, bitte setz dich, ich möchte mit dir sprechen. Oh, er hat einer anderen Frau hinterhergeguckt. Bitte setz dich, ich möchte dir sagen, bevor ich Angst habe. Die Eifersucht ist nur ein Medium, ein Sprachrohr, was dir mitteilen möchte, was nicht passt. So, und was absolut nicht geht, sind Situationen, die gerechtfertigterweise unterbunden werden müssen. Es kann nicht sein, dass dein Partner mit anderen Frauen schreibt, dass dein Partner sich mit anderen Frauen trifft oder dir dann sowas sagt wie, ja, wir sind ja nur befreundet. Sein Handy vor dir versteckt nicht, weil du ein Anrecht hast, in sein Handy zu gucken. Aber du hast ein Anrecht zu verstehen, ob er mit jemand anderem Kontakt hat. Und in dem Moment, wo er sein Handy versteckt, gibt es einen Grund, warum er das tut. Es gibt Situationen, da ist deine Eifersucht nicht gerechtfertigt. 100%. Du kannst sehr genau unterscheiden, was ist gerechtfertigt, was ist okay und was nicht. Denn wir wissen selber ganz genau, wann wir uns Bullshit-Stories erzählen und wann nicht. auch ich habe mir immer mal wieder Bullshit-Stories erzählt und musste an einen Punkt kommen, wo ich mir gesagt habe, stimmt das jetzt? Ist das jetzt die Wahrheit? Ist es gerechtfertigt? Nein? Gut, dann muss ich mich ganz schnell zügeln und fairerweise auch meinem Partner gegenüber sagen, das ist nicht okay und mich regulieren. Es gibt aber Situationen, wie vorhin schon gesagt, da ist es gerechtfertigt. Und da geht es darum, auch mal dich hinzustellen und zu sagen, Freund Blase, mit mir nicht. Vor ein paar Tagen ist mir eine Story untergekommen, wo eine junge Frau in einer Beziehung ist und sie gemeinsam in den Urlaub gehen und er im Urlaub mit seiner Freundin, mit seiner Partnerin ist, die er wohlverstanden heiraten möchte und die einen Heiratsantrag gemacht hat, wie er mit jemand anderem sich unterhält über WhatsApp. Und sie halten Kontakt, schicken sich einmal Fotos hin und her. Sie stellt die Frage, übertreibe ich denn jetzt, dass ich das nicht in Ordnung finde? Nein, im Leben übertreibst du nicht. Warum kommen wir überhaupt an so einen Punkt, wo wir denken, dass das okay ist, dass er das so macht und dass es an mir liegt oder dass ich falsch liege, dass ich das nicht toleriere. Hier reden wir ganz schnell über Selbstwert. Hier geht es nämlich nicht darum, ob er ein guter oder ein schlechter ist. Darüber reden wir später gleich noch. Sondern wir reden darüber, was ist eigentlich dein Selbstwert? Wo bist du eigentlich an einem Punkt, wo du das tolerierst, was du da tolerierst? Also lass uns nochmal darüber sprechen, was eigentlich Selbstwert bedeutet. Warum fällt es uns so leicht, uns das Leben so schwer zu machen, indem wir uns permanent einreden, dass wir nicht gut genug sind? Und warum ist es so schwer, davon auszugehen, dass wir wahnsinnig toll sind, so wie wir sind? Das hat sicher damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo uns permanent vorgegaukelt wird, dass es perfekte Dinge gibt. Es gibt die perfekte Frau, den perfekten Körper, den perfekten Job. Es ist alles immer perfekt, perfekt, perfekt. Was überhaupt nicht stimmt. Und ich bin super dankbar dafür, dass über die letzten Jahre hinweg oder die letzten, ja, sagen wir, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Jahre, dass man langsam sieht, dass es ganz okay ist, dass die Models nicht mehr perfekt aussehen müssen bei Instagram oder dass man nicht mehr irgendwelche Snapchat-Filter verwendet, um sich selber vorzugaukeln, dass man solche Manga-Augen hat. Und auch, dass dieser Trend zurückgeht, dass man sich von Kopf bis Fuß einmal um das Messer legen muss. Nicht perfekt zu sein, ist wunderschön. Und mit seinen eigenen kleinen Macken, die man hat, einig zu werden, ist natürlich auch ein Prozess. Und es kommt immer auch drauf an, wo kommst du her, was hast du erlebt, was haben deine Eltern dir beigebracht. Du bist also ein Riesensammelsurium von Prägungen. Und dich mit deinem Selbstwert auseinanderzusetzen, bedeutet auch immer ganz massiv in den Rückspiegel zu gucken. Wo komme ich her, was habe ich erlebt, was sind meine Verletzungen? Manchmal passieren kleine Sachen. Da warst du noch ein kleines Kind in der Kita oder im Kindergarten, dass irgendjemand einen Satz zu dir gesagt hat, der sich so tief verankert, dass du ein Leben lang damit zu kämpfen hast, ohne es wirklich zu wissen. Und wir wissen es eben erst, wenn wir bereit sind, filterfrei in die Vergangenheit zu blicken. Und mit filterfrei meine ich, es nicht schon zu bewerten im Vornherein. Ach, das kann ja gar nicht wichtig gewesen sein. Es ist uns ganz oft gar nicht bewusst, wie wichtig die ganz kleinen Details eigentlich waren. Ich war deswegen eifersüchtig, ich bin so seit 12 Jahren, habe ich Ruhe davor. Lass es ein Prozess gewesen sein. Irgendwo ein paar Jahre dazwischen gab es eine Transit Station. Aber ich habe heute wirklich Ruhe davor. Ich habe so eine große Angst gehabt, dass ich Menschen in meinem Umfeld verliere oder dass ich jemanden gern habe und der mir davonläuft. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollte ich auch leiden, weil das etwas ist, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass Liebe leiden bedeutet und dass man Liebe nicht geschenkt bekommt, sondern dass man für Liebe immer was tun muss. Und es wurde erst leichter in meinem Leben, als ich diesen Knopf öffnen konnte. Und nach diesem einen Knopf haben sich ganz viele Knöpfe aufgetan und ich habe erstmal keine Beziehung mehr gesucht. Oder ich bin jedes Mal, wenn ich einen Mann kennengelernt habe, habe ich eigentlich eher einen Schritt zurück gemacht als einen Schritt nach vorne. Weil, und das kann ich dir auch sagen, ich total kapiert habe, dass mein Männermagnet falsch ist. Und ich sage bewusst falsch. Denn ich habe Männer angezogen, die gemerkt haben, dass ich bereit war, ultra viel zu geben und die das spannend und schön fanden, einfach nur zu nehmen und trotzdem wussten, bei der bin ich sicher, weil ich kann mir alles erlauben, was ich mir erlauben möchte, die bleibt ja sowieso da. Und warum bleibt sie sowieso da? Weil sie viel zu sehr Angst hat, zu verlieren. Also habe ich mich erstmal ein bisschen von Männern ferngehalten. Bis ich irgendwann gemerkt habe, in anderen Situationen, in Freundschaften oder auch in Arbeitssituationen, dass mein Selbstwert sich verändert hat. Dass ich stärker geworden bin in der Verteidigung meiner Person. Dass ich in ganz kleinen Schritten lerne, Nein zu sagen. In Freundschaften oder in, ne, oder auch wenn man merkt, man gibt immer so viel. Und es ist so normal, dass man jemandem etwas gibt oder jemandem hilft und diese Person dann einfach so wie so ein Tornado drüber hinwegfegt und dann weg ist. Und da sich hinzustellen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich bin mir das viel zu viel wert, als dass irgendjemand ein Anrecht hat, mich so zu behandeln. Und je klarer du mit diesem Nein wirst, desto weniger kommen die Männer auf dich zu, die dich dysfunktional oder die sich dir gegenüber nicht richtig behandeln. Und das ist wirklich etwas, was Schritt für Schritt mein Leben in eine andere Richtung gelenkt hat. Und heute, wenn ich mir manchmal Geschichten anhöre, die so abgehen, da kann ich mir nur an den Kopf fassen. Würde mir im Leben nicht mehr passieren. Im Leben nicht. Ein Mann kann gar nicht so schnell gucken, wie ich weg bin, wenn der sich... Und das geht nicht darum, dass Männer dürfen Fehler machen. Wir machen auch Fehler. Mein Gott, ich bin alles andere als unfehlbar. Aber es gibt gewisse Red Flags, rote Flaggen. Wenn ich dir auch nur im Ansatz rieche, dann bin ich weg. Und dann tue ich mir das nicht an. So, ich habe vorhin angekündigt, dass es zwei Sorten von Männern gibt. Und mir ist bewusst, dass ich an dieser Stelle wahrscheinlich ein wenig militant bin in meiner Wortwahl. Das bin ich aber gerne bewusst. An dieser Stelle mit dem vollen Respekt für alle möglichen Ausnahmen. Es gibt zwei Sorten von Männern, nämlich die gute und die schlechte Sorte. Der gute Mann ist ein Mann, der auch Fehler macht. Aber ein Mann, der was eine Beziehung anbelangt, die nötige Portion Loyalität mit sich bringt. Und mit Loyalität meine ich, seine Bedürfnisse nicht um jeden Preis über die seiner Frau zu stellen. Und dann gibt es die schlechte Sorte Mann, die denken, dass es voll okay ist, allen Gelüsten und Bedürfnissen nachzugehen, kostet es, was es wolle, auf Kosten der Frau, und dass es voll okay ist, das auch noch zu verheimlichen. Das ist die schlechte Sorte Mann, für mein Verständnis. Ich finde es nicht in Ordnung, eine Frau anzulügen. Weißt du, es ist voll okay, wenn der Mann gerne eine offene Beziehung leben möchte. Finde ich voll in Ordnung. Solange er die Eier hat, mit dir darüber zu sprechen. Solange ihr beide eine Chance habt, auf Augenhöhe die Dinge zu besprechen, damit du als Frau eine Chance hast zu sagen, damit kann ich leben oder damit kann ich nicht leben. Dir etwas vorzuspielen und trotzdem seine Heimlichkeiten zu machen, damit er alles kriegt, mit der Ausrede, ja, ich will dich ja nicht verletzen, deswegen erzähle ich es dir nicht, ist nicht in Ordnung. Jede Frau auf diesem Planeten hat ein Anrecht, vollwertig zu wissen, was sie hat, was sie kriegt und was für eine Beziehung sie lebt. Es kann nicht sein, dass wir eines Tages aufwachen und uns fragen, um Himmels Willen, mit wem war ich denn die letzten paar Jahre zusammen? Das ist nicht in Ordnung. Es gibt Männer, die so sind, die dann wach werden aus diesem Zustand und die lernbereit sind. Es gibt lernresistente Männer und es gibt lernbereite Männer. Und ein Mann, der lernbereit ist und in der Lage ist zu sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte das jetzt besser machen, der in der Lage ist, seine Wahrheit zu sprechen. Das ist unheimlich wertvoll. Ein Mann muss nicht einfach nur unfehlbar sein. Ein Mann hat ein Anrecht, einen Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und ich weiß, dass man in der Spiri-Szene ganz oft darüber spricht, dass man nicht bewerten soll. Wir sind Menschen. Wir haben ein Gehirn zwischen unseren Ohren. Wir bewerten. Wir bewerten in jeder Sekunde. Ich gucke mir diesen Wald an und bewerte ihn als schön. Ich gucke mir den Regen an und sage, scheiße. Das ist nun mal normal. Wir sind in dieser menschlichen Erfahrung an die Nominierung der Dinge gebunden. Wir benennen sie. Wir nennen sie beim Namen. Dem Moment, wo ich der Sache einen Namen gebe, bewerte ich sie automatisch auf irgendeine Art und Weise. Es geht nicht darum, dass wir die Männer gut oder schlecht bewerten, weil wir das Recht haben, sie zu bewerten. Wichtig ist, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wenn wir sie bewerten, dann tun wir das für uns selber. Wenn ich erkenne, diese Beziehung ist ungesund. Diese Beziehung macht mich mehr unglücklich, als sie mich glücklich macht. Ich bewerte sie also als dysfunktional oder als toxisch oder als ungesund. Dann tue ich das, um mich selbst da rauszubringen. Ich bringe mich in Sicherheit. Das heißt, ich beende die Beziehung. Ich arbeite an mir selber, warum ich mich in so eine Beziehung begeben habe und sorge dafür, dass ich eine Chance habe, in meinem Leben in eine bessere Beziehung zu kommen. Deswegen dürfen wir eine Beziehung bewerten oder einen Mann bewerten. Wenn wir den Mann bewerten und uns über Jahre hinweg darüber unterhalten, wie schlecht er ist oder warum er das macht oder warum er das macht, um dann wieder oder immer noch mit diesem Mann zusammen zu bleiben, dann bringt die Bewertung nichts. Wir bewerten also nicht nur der Sache wegen, sondern wir bewerten, um etwas besser zu machen oder um uns in eine Situation zu begeben, die für uns gesünder ist. Denn die Eifersucht, die du empfindest, das ist einfach nur ein Alarmsystem. Und jetzt möchte ich noch ein Thema eröffnen, was für mich wahnsinnig wichtig war. Ganz oft sind wir eifersüchtig aus einem Instinkt heraus. Nicht immer. Und es ist ganz alleine in deiner Hand herauszufinden, ob du instinktiv handelst oder ob du einfach nur aus einem Muster heraus handelst. Das Muster würde sagen, es kann ja gar nicht anders sein, er muss mich ja jetzt betrügen. Und der Instinkt kann sein, irgendetwas stimmt nicht. Wie ausgeprägt dein Instinkt ist, ist etwas, was du für dich selber herausfinden musst. Dazu gibt es ganz viele Übungen, da kann man ganz viel für tun, mit dem Instinkt arbeiten, um diesen Instinkt auch auszuprägen. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Ich bin sehr verbunden mit meinem Instinkt und ich habe immer irgendwann gemerkt, wenn irgendwas ist. Ich habe es immer gerochen, ich wusste es immer. Wenn du also instinktiv der Meinung bist, irgendetwas stimmt nicht, könnte es bedeuten, dass irgendetwas nicht stimmt. Und es bedeutet nicht automatisch, dass der Mann dir fremd geht oder dass er irgendwas am Laufen hat. Aber es könnte bedeuten, dass mit dir etwas nicht stimmt. Dass irgendetwas in diesem ganzen System nicht da sitzt, wo es sitzen soll. Und das kann ganz oft auch einfach sein, dass es dir sagen möchte, dass dein Selbstwert nicht richtig ist. Und ich bewerte es bewusst mit dem Wort nicht richtig. Denn richtig wäre, dich selber zu lieben und zu ehren und anzuerkennen. Und das nicht zu tun bedeutet, dein Selbstwert ist nicht richtig. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir uns permanent von Kopf bis Fuß fertig machen für das, was wir sind, für das, wie wir sind. Und dass wir uns in Situationen begeben, wo Menschen das Recht haben, uns abzuwerten. Das ist eine ungesunde Form der Selbstführung. Wir reden hier ja immer mal wieder über Self-Leadership, Selbstführung. Und da dürfen wir dran arbeiten. Ich bin heute nicht mehr eifersüchtig. Aber ich bin sehr achtsam im Hinschauen, wie jemand mit mir umgeht zum Beispiel. Und damit meine ich, ich kontrolliere auch gar nicht mehr. Ich gucke mir kein Handy an. Ich achte nicht mehr auf solche Sachen. Ich sehe, glaube ich, nicht mal, wenn irgendjemand im Außen flirten würde mit meinem Partner oder so. Ich glaube, ich sehe das nicht mal mehr. Und ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Denn obwohl ich all diese Verletzungen mit mir trage, triggert mich das nicht mehr. Ich habe auch damals, als das mit dem Papa meiner Tochter passiert ist, habe ich es niemals erwartet. Und mir war klar, dass da ein Kontakt besteht, der auf, also als der Papa mit meiner Freundin eine Affäre angefangen hat, mir war klar, dass die eine berufliche Zusammenarbeit haben. Und egal wie spät es wurde, ich habe da nicht bewertet. Kann man jetzt sagen, gut, warst du naiv? War ich naiv? Weiß ich nicht, vielleicht war ich naiv. Aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich dieses Eifersuchtsthema nicht mehr habe. Und es ist eine große Erleichterung für dich selber. Und es ist wie, wenn du eifersüchtig zu sein, ist wie, wenn du jeden Tag noch einen Schuss Gift in deinen Kaffee reinmachst. Es ist super krankmachend. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich das in dieser Form nicht mehr habe. Heute. Was nicht bedeutet, dass es nie wiederkommt. Wenn ich verliebt bin oder wenn ich mich verliebe, kann es sein, dass das wiederkommt. Die Anlagen sind nun mal da. Ob du eifersüchtig bist oder nicht, und damit möchte ich, glaube ich, jetzt so langsam in den Schluss einsteigen, ob du eifersüchtig bist oder nicht, hängt nicht von dem Mann ab, sondern nur von dir selber. Und es ist wie so eine Art Frühwarnsystem, entweder dafür, dass du mit dir arbeiten musst, dass du mit dir was zu tun hast, aufräumen, Vergangenheit bearbeiten, Lösung finden oder das, was in deiner Beziehung nicht stimmt. Beides ist möglich. Und es lohnt sich schon mal, wenn man kostbare Lebenszeit mit einem Mann verbringt, sich zu überlegen, ist er das denn wert? Und ich habe viele Frauen kennengelernt, die leider sehr stark davon ausgehen, dass ihr Leben nur glücklich ist, wenn sie diesen einen Mann haben. Oder dass sie nur happy sind, wenn sie in dieser Beziehung sind. Oder dass das Leben zusammenbricht, wenn dieser oder jener Mann nicht mehr an ihrer Seite ist. Ich schwöre dir, ich gebe dir Brief und Siegel. In dem Moment, wo du anfängst, deine Seele liebevoll aufzubröseln, oder aufzufalten, wirst du herausfinden, wie wundervoll dieses Leben in Einigkeit mit dir selber ist. Und es ist schön, eine Beziehung zu einem Mann oder zu einer Frau zu haben. Es ist genauso schön, wenn nicht schöner, eine Beziehung mit sich selber zu führen. Und das ist die Beziehung, die wir erst eingehen müssen, bevor wir in eine gesunde Partnerschaft starten. Die Beziehung zu uns selber, mit uns selber auch mal allein sein zu können, mit uns selber das Leben gerne zu leben, ist die erste Beziehung, die wir eingehen. Und ich verspreche dir und ich gebe dir Brief und Siegel, deine Qualität in deiner Beziehung, die Qualität in deiner Beziehung wird sich hundertprozentig verändern. Hundertprozentig verändern, wenn du die Beziehung zu dir selber veränderst. Und ich finde das sehr spannend, oder ich bin auch sehr dankbar für die Reaktion auf diese Information, dass ich hier mit Papa, mit dem Papa meiner Tochter im Urlaub bin, dass die Reaktionen auch so dahingehend sind, ach, das ist ja krass, und wie schafft ihr das denn, und was ist denn, wenn, wenn ihr mit jemandem flirtet oder so. Interessant, dass das so die Angst dahinter ist. Und es ist für mich schön gewesen, da auch mich zu reflektieren. Wir haben natürlich, wir führen auch Gespräche darüber, was total schön war, weil das so wie so eine Einladung war. Aber auch diese Einladung hier zu haben, meinen eigenen Weg zu beleuchten, wo komme ich eigentlich her? Und darüber zu sprechen, der ist krass, ne? Auch so in diese Selbstanerkennung zu gehen, wie weit mein Weg war. Ich war so militant, hardcore, eifersüchtig. Und heute, dass trotz allem, was passiert ist, das so mit gutem Gewissen sagen zu können, dass es nicht mehr so ist. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die hast du auch, die haben wir alle. Und zwar nicht, damit unsere Männer es leichter haben mit uns, sondern damit wir es mit uns selber leichter haben und nicht permanent unter Eifersucht leiden müssen. Als Wochenaufgabe möchte ich dich einladen, dass du deinen eigenen Eifersuchtsweg, und ich glaube, jeder kennt das auf die eine oder andere Art und Weise, deinen eigenen Eifersuchtsweg mal beleuchtest. Warst du mal eifersüchtig? Warst du es vielleicht mal nicht? Und hat sich es dann verändert? Bist du eifersüchtig geworden? Oder konntest du es ebenfalls ablegen? Wenn du es abgelegt hast, dann möchte ich, dass du dich anerkennst dafür. Und in dieser Woche vielleicht mal die eine oder andere Situation beäugst, wo du sagst, oh wow, da wäre ich eifersüchtig gewesen früher. Oder im Umkehrschluss mal zu sagen, oh, warum bin ich hier so eifersüchtig? Warum war ich es früher nicht? Was ist geschehen auf dem Weg nach heute, dass ich an dieser Stelle Schmerz empfinde? Ich freue mich riesig, wenn wir uns das nächste Mal hören, bei 40 und fabelhaft, vielleicht nochmal aus dem Tessin, ich weiß es nicht. Wir harren der Dinge, die da kommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieß deine Woche und geh ein bisschen Hand in Hand mit dir selber. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld. Und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu. Du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir für dich bei 40 und fabelhaft. Ja.